möchte vor dem Gebet Psalm 143 lesen. Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deine Treue willen. Erhöre mich nach deiner Gerechtigkeit und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir ist kein Lebender gerecht. Ach, der Feind verfolgt meine Seele, hat mein Leben zu Boden geschlagen, versetzt mich in Nacht wie die ewig Toten. Nun will mein Geist in mir verzagen. Mein Herz erstarrt mir in der Brust. Ich gedenke der früheren Tage, rufe all deine Taten mir ins Gedächtnis, denke über dein ganzes Walten nach. Ich breite meine Hände aus nach dir, meine Seele dürstet nach dir wie lechzendes Land. Eile, mich zu erhören, o Herr, mein Geist verzagt. Verhülle dein Angesicht nicht vor mir, sonst werde ich denen gleich, die ins Totenreich gefahren. Lass schon früh am Morgen mich deine Gnade erfahren, denn auf dich vertraue ich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich, das dir Wohlgefällige zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. Um deines Namens willen, Herr, erhalt mich am Leben. Nach deiner Gerechtigkeit hilf mir aus der Not. Und nach deiner Gnade vertilge meine Feinde und vernichte alle, die meine Seele bedrängen. Ich bin ja dein Knecht. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr, allmächtiger Gott, wir haben alle mit dem Psalmisten mitgebetet, möchten unsere Hände und Herzen zu dir erheben, mit dir reden, weil du mit uns geredet hast. Treuer Gott, wir kommen in deine Gegenwart unter der Deckung des Blutes des Lammes. Wir nahen uns dem Gnadenthron im Glauben und bitten dich, weise uns nicht ab. Sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Treuer Gott, rede mit uns in dieser Versammlung. Mögen wir als dein Volk, als dein Bundesvolk, die Worte Gottes hören, nicht nur mit unseren Ohren, sondern von Herzen aufnehmen. Treuer Gott, sei du gegenwärtig durch deinen Geist. Möge dein Blut, o Herr, dein Wort und dein Geist in unserer Mitte und in unseren Herzen wirksam sein. Mögen alle anderen Worte schweigen und dein Wort zu uns reden. Alle anderen Geister verbannt sein im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, und dein Geist uns in alle Wahrheit führen, uns darin heiligen, und wir bitten auch darum, dass dein Name geheiligt werde unter deinem Volke. Treuer Gott, du selbst musst es schaffen. Wir stehen zu deiner Verfügung, soweit wir es vermögen. Das Übrige musst du tun. O Gott, gemeinsam bitten wir dich, du Allmächtiger, du Treuer, du wahrhaftiger Gott, komm unserer Hilflosigkeit, unserer Ohnmacht, mit deiner Allmacht zur Hilfe. Herr, tröste heute, richte auf, rette die Verlorenen, heile die Kranken, verbinde die Verwundeten, tröste die Trauernden. Herr, du hast für jeden das rechte Wort und auch den rechten Ton. Du verstehst uns besser, wie wir einander oder selber verstehen können. Und so bitten wir dich, treuer Gott, möge diese Versammlung eine Zusammenkunft in deinem Namen, in deiner Gegenwart, unter dem Schall deines Wortes sein. Kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Lass niemanden leer ausgehen und segne mit uns alle, die später hören werden. Treuer Gott, wir danken dir schon jetzt für deine Gegenwart und bitten dich, tu dich selbst kund als der Auferstandene, als der Sieger von Golgatha. Dir sei Dank und Anbetung dargebracht. Halleluja. Amen. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen. Ihr dort hinten steht, seid doch so freundlich. Hier sind noch Plätze frei. Wir werden einfach aufrücken. Hier sind noch überall Plätze frei. Kommt doch bitte. Es wäre nicht angenehm, wenn fast 10 Leute stehen müssen, kommt bitte hier nach vorne. Vielleicht würde sich ein Bruder darum kümmern, Seidel. Das ist nett. Herzlich willkommen. Gott segne euch. Rückt ein wenig auf, damit das etwas besser geht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Besonders alle, die zum ersten Mal hier sind, heißen wir ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn, wünschen euch und uns allen Gottes Segen. Es soll nicht das letzte Mal sein, sondern eben das erste. Und dann wollen wir zusammenkommen, bis unser Herr wiederkommt, um die Seinen in die Herrlichkeit abzuholen. Ihr wisst oder habt es gehört, dass es uns darum geht, nicht nur einen Gottesdienst zu haben nach herkömmlicher Art, sondern zu hören, was Gott uns in dieser Zeit durch sein Wort und durch seinen Geist zu sagen hat. Und der Geist Gottes wird nie am Worte Gottes vorbeireden. Der Geist Gottes wird immer das Wort Gottes nehmen und es offenbaren. Es gibt viele fromme Geister, sie reden am Worte Gottes vorbei. Aber der Geist Gottes wird immer das Wort Gottes nehmen und es offenbaren. Wir machen keinen Hehl daraus und schämen uns nicht zu bekennen, dass Gott zu verschiedenen Zeiten Männer gesandt, beauftragt und in besonderer Weise gebraucht hat. Nicht jeder konnte ein Abraham sein, nicht jeder war ein Mose, nicht alle konnten Elias sein, nicht jeder war ein Paulus oder Petrus. Und so konnten auch in dieser Zeit nicht viele den Dienst haben, den Bruder Brenim hatte. Uns freut es, im tiefsten Inneren zu wissen, mit einem göttlichen Absolut, dass er ein Mann von Gott gesandt war. Mit einer göttlichen Botschaft an die Gemeinde in dieser Zeit. Und dadurch werden wir mit dem direkten Reden Gottes in Verbindung gebracht. Wohl dem Menschen, der auch nicht ein Glied in der Kette auslässt, der nicht eine göttliche Rede unbeachtet lässt, sondern alles zu Herzen nimmt, es bewegt und es sich durch den Geist offenbaren lässt. Geistliche Dinge, so schreibt Paulus an die Korinther, müssen geistlich beurteilt werden. Und das schenke uns Gott, dass wir nicht alte Maßstäbe, die längst überholt sind, die gar keine Gültigkeit mehr haben, nicht an das kostbare und teure Wort Gottes anlegen, sondern, wie Paulus an der gleichen Stelle weiterschreibt, geistlichen Inhalt mit geistlicher Rede verbinden, nicht Verstandesrede mit geistlichem Inhalt, sondern geistlichen Inhalt mit geistlicher Rede. Die Wiedergabe des Wortes muss durch denselben Geist geschehen, wie die Offenbarung und Inspiration des Wortes geschah. Und dann sind wir verbunden mit Gott. Nicht verbunden mit einem Menschen, sondern verbunden durch den Geist und das Wort mit Gott. Wisst ihr, die meisten kommen in eine Versammlung und sie erwarten etwas Besonderes von dem Prediger oder Evangelisten. Und dann gehen sie enttäuscht nach Hause. Ich hoffe, dass niemand gekommen ist in der Erwartung, etwas von einem Menschen zu bekommen, sondern dass wir alle hier sind mit dem Verlangen, Gott zu hören, Gott zu erleben. Und wir sprechen heute über das Thema Realität. Heute werden wir Gott in Wahrheit begegnen. Realität ist heute mit Gottes Hilfe unser Thema. Ich möchte dazu drei Bibelstellen lesen. Die erste aus 5. Mose, Kapitel 4. 5. Mose, Kapitel 4, den letzten Teil des 10. Verses. Versammle mir das Volk. Ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie mich fürchten lernen, solange sie auf dem Erdboden leben und es auch ihre Kinder lehren. Dann aus dem Propheten Joel, im Propheten Joel, Kapitel 2, von Vers 15. Stoßt in die Posaune auf dem Zion, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen allgemeinen Bettag aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, ruft die Greise herbei, lasst die Kinder und die Säuglinge zusammenkommen, der Neuvermählte trete aus seiner Kammer hervor, und das junge Weib aus ihrem Gemach. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen die Priester, die Diener des Herrn, weinen und so beten. Verschone, Herr, dein Volk und gib dein Erbe nicht der Schande preis, dass sie den Heiden zum Spott dienen? Warum soll man unter den Heidenvölkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 9, Römer Kapitel 9, von Vers 28. Denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf der Erde bringen. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr, die Herrscharen, uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden und hätte ein gleiches Schicksal mit Gomorra gehabt. Was folgt nun daraus? Dieses: Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel dagegen, das nach der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit trachtete, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie es nicht auf dem Glaubensweg, sondern es mit Werken haben erreichen wollen. Da haben sie sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Soweit das teure Wort Gottes. In diesen letzten Zeilen haben wir gelesen, dass Gott einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses aufrichtet. Und danach steht, wer auf ihn sein Vertrauen setzt. Ja, könnt ihr auf einen Stein des Anstoßes, auf einen Felsen des Ärgernisses euer Vertrauen setzen? Ist das nicht eine Zumutung? Was verlangt Gott da von uns? Wir hätten es mit Sicherheit ganz anders formuliert. Aber Gott wusste, was er sagt. Er wusste, dass die breite Masse an Jesus Christus Anstoß nehmen und sich an ihm ärgern wird, und dass die Bauleute den Stein verwerfen werden, denn er passte ja nicht in ihren Bau hinein, und dass nur die wahrhaft Gläubigen ihr Vertrauen auf ihn setzen würden. Für die Ungläubigen war der Herr Jesus ein unehelich geborenes Kind. Er war verrufen, verkannt. Alles, was ihm nachgesagt werden konnte, das wurde gesagt. Aber die wahrhaft Gläubigen haben ihre Ohren für alles zugemacht und ihre Herzen für das, was Gott ihnen zu sagen hatte, geöffnet. Für sie war er nicht der Stein des Anstoßes und der Felsen des Ärgernisses, sondern der Eckstein, der kostbare Eckstein. Und Petrus schreibt das in seinem Brief: Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade dieser ist zum Eckstein geworden. Und jeder, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Heute liegt es auf meinem Herzen, über den Begriff Realität zu sprechen. Und ich wünsche mir und uns allen, dass wir heute in die göttliche Dimension hineinversetzt werden. Gott ist die einzig ewige Realität. Wir werden heute zwischen zwei Realitäten unterscheiden. Das eine ist die ewige göttliche, das andere ist eine zeitliche, eine zu Ende gehende, eine menschliche oder feindliche Realität. Wir werden das gleich noch ein wenig näher erläutern. Beginnen wir mit Gott. Gott ist ewige Realität. Er hat keinen Anfang. Er hat keine Entwicklung. Er hat kein Ende. Gott war, ist und wird sein. Ewige Realität ist unser Gott. Ihn oder ihm können wir gegenüberstellen den Widersacher. Er war nicht in Ewigkeit. Er kann nicht in Ewigkeit sein. Er wurde geschaffen. Das können wir in der Heiligen Schrift, im Propheten Jesaja 28, wir können es in Hesekiel 13 nachlesen. Luzifer wurde geschaffen. Und Gott wusste an dem Tage, als er ihn schuf, was aus ihm werden würde. Satan ist eine täuschende, eine lügende Realität. Gott ist eine wahrhaftige, ewig bleibende Realität. Alles, was von Gott kommt, wird deshalb in Ewigkeit bleiben, weil Gott ewig ist. Alles, was vom Satan kommt, ist vorübergehend. Und wir müssen uns entscheiden, wo wir unseren Stand einnehmen wollen, auf welch einer Seite wir stehen möchten. Es gibt immer die Gegenüberstellung. Leben und Tod, Licht und Finsternis. Und man könnte die Liste beliebig fortsetzen. Leben hatte keinen Anfang. Leben ist in Gott. Der Tod hat einen Anfang. Der Tod wird ein Ende haben. Bruder Branham machte diesen gewaltigen Ausspruch. Alle Dinge, die einen Anfang haben, werden auch ein Ende haben. Nur das, was keinen Anfang hatte, wird auch kein Ende haben. Wenn wir ewiges Leben empfangen haben, dann ist das göttliches Leben, das schon immer war und immer sein wird. Wenn wir diesen Gedanken der Realität ein wenig vertiefen wollen und sofort zur Sache kommen möchten, dann müssen wir nicht nur sagen, dass all die Dinge Realität sind im Universum, in der Schöpfung und so weiter, sondern wir müssen zu dem Kernpunkt der göttlichen Realität auf Erden kommen. Christus, unser Herr, ist göttliche Realität geoffenbart in Menschengestalt hier auf dieser Erde. Es gibt und gab und wird keinen anderen geben, der sagen könnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das konnte nur unser Herr sagen. Das Wort war Realität. Aber erst mit der Fleischwerdung, indem es Gestalt angenommen hatte, konnte Simeon den Herrn in seine Arme nehmen und sagen, Herr, jetzt lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes geschaut. Befassen wir uns mit diesem Anfang der Schöpfung Gottes, der göttlichen Realität hier auf dieser Erde zu einem göttlichen ewigen Zweck. Alles, was ewig war, ist mit einem ewigen Zweck verbunden. Jesus Christus ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Zuerst war es eine Verheißung, die Erfüllung aller Verheißungen, die auf Christus, den Messias, von 1. Mose 3, Vers 15 bis hin zu Maleachi, Kapitel 3, Vers 1. Alle Verheißungen waren Realität, aber zunächst als Wort. Als die Zeit dann erfüllt ward, wurden all diese Verheißungen, die als Wort Realität bestanden, sie wurden Wirklichkeit. Nämlich das, was in all den Worten zum Ausdruck gebracht wurde, stand dann plötzlich als Realität vor den Augen derer, die das Wort Gottes geglaubt haben. Das ist eine Realität, die niemand wegleugnen kann. Und ich möchte schon jetzt sagen, dass wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes, auch eine göttliche, nicht wegzuleugnende Realität sind. Und als solch eine Realität müssen wir uns jetzt begreifen. Ich hoffe, dass dieser Nachmittag und die noch kommenden Versammlungen dazu beitragen werden, uns vor Augen zu führen, dass Gott in Christus ja nur den Anfang gemacht hat, dass er weiter wirkt bis in unsere Tage hinein, bis hin zur Vollendung bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn wir alle verwandelt werden in sein Bild und ihm gleich sein werden. Natürlich, jemand mag sagen, dann wird es göttliche Realität sein. Freunde, unsere Gotteskindschaft, unsere Erlösung ist schon göttliche Realität. Christus muss nicht erst sterben. Er ist gestorben. Er hat die Sünde getragen. Er ist zur Hölle hinuntergefahren. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle überwunden. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Mit Gott haben wir es zu tun und mit göttlichen Realitäten für dein und mein Glaubensleben. Und das müssen wir erfassen. Das muss uns klar werden. Unser Herr kam ja nicht nur, um hier gewesen zu sein. Er kam zu dem größten Zweck, den Gott in seinem Heilsplan hatte, nämlich eine Brautgemeinde zu erlösen, herauszurufen, Menschen, in denen er sich offenbaren kann. Göttliche Realität in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Tod, Realität. Hölle, Realität. Das sind alles auch auf der negativen Seite. Das sind Realitäten, aber sie sind vorübergehend. Sie sind in den Augen Gottes schon der Vernichtung und dem Ende preisgegeben. Am Ende, wenn Gott sein Werk zur Vollendung gebracht haben wird, wird von Tod, von Hölle, von Teufel, von Krankheit, von Sünde, von all diesen vorübergehenden Realitäten in Anführungsstrichen nichts mehr übrig geblieben sein. Ganz zum Schluss, für alle Ewigkeiten, wird nur eine, und das ist die göttliche, die ewige Realität bestehen bleiben. Und du und ich, wir sind zum ewigen Leben verordnet, haben das Wort Gottes als bleibenden Samen in uns aufgenommen und wir sind schon jetzt als wiedergeborene Söhne und Töchter Gottes, Realitäten des Allmächtigen. Johannes schreibt im 3. Kapitel, im 1. Brief, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das brauchen wir mit unseren Gedanken nicht zu erfassen, denn das geht über unser Denkvermögen hinaus. Aber glauben müssen wir es von Herzen und unser Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, setzen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die göttlichen Realitäten haben die teuflischen Lügenrealitäten besiegt. Unser Herr, der ja das Leben ist, wie wir es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 nachlesen können, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wie wir es nachlesen können, er wird dir in die Ferse stechen. Und du wirst ihm den Kopf zertreten. Die Rede von Christus, dem göttlichen Samen, und dann von der Schlange. Am Kreuz auf Golgatha ist das geschehen. Freunde, so gewiss Jesus Christus als Sohn Gottes, göttliche Realität hier auf dieser fluchbeladenen Erde wurde, so ist durch seine Versöhnung und durch seinen Sieg am Kreuz auf Golgatha die göttliche Realität dir und mir zurückgegeben worden. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist göttliche Realität. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir glauben wollen. Wir können unser ganzes Leben lang einhergehen, ein wenig gebeugt einhergehen und immer sagen, Herr, ich bin ein Sünder und ich bin ein Sünder und ich bin ein Sünder. Und das können wir tun, bis wir alt und grau werden oder bis zum Kommen des Herrn. Aber wir können uns auch auf die Seite Gottes stellen. Und mit Paulus das, was wir gerade gelesen haben, im Glauben aussprechen. Dass wir nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht durch die Werke des Gesetzes gesucht haben, sondern durch den Glauben an Jesus Christus empfangen haben. So gewiss unser Herr göttliche Realität hier auf Erden war, so gewiss ist Golgatha göttliche Realität für dich und für mich. Und nicht nur für uns. Wisst ihr, was ich euch heute sagen werde? Das, was auf Golgatha geschah, musste der Tod und die Hölle, musste der Teufel und alles, was gegen Gott war, nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern respektieren. Es konnte nicht anders sein. Göttliche Realität wird immer Sieger sein, auch wenn es im Moment so aussehen mag, als habe der Teufel einen Triumph in der Hand. Und so sah es damals bei unserem Herrn aus. Die Anschuldigungen kamen. Wir haben gehört, er hat Gott gelästert. Und so ging das eins nach dem anderen. Äußerlich sah alles verloren und hoffnungslos aus. Aber Jesus Christus, als Sohn Gottes, göttliche Realität hier auf Erden wandelnd, er ging in den Tod. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat den Tod verschlungen in den Sieg. Er ging hinunter zur Hölle und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und als er dem Johannes auf der Insel Patmos begegnete, sagte er zu ihm, ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er war nicht nur unten, er hat dem Satan die Schlüssel abgenommen. Und wer den Schlüssel hat, der hat das Sagen. Das ist der Herr. Er ist Herr. Halleluja. Er ist Herr über Leben und Tod. Jesus Christus ist göttliche Realität. Und das Erlösungswerk ist auch göttliche Realität. Können wir das fassen? Dann lasst uns doch im Glauben danach handeln. Nicht ein Stückwerk darin sehen oder daraus machen, sondern ganz einfach sagen, Herr, wenn die Sache so ist, dass du auf Golgatha den Preis voll bezahlt hast, nicht nur eine Anzahlung auf unsere Erlösung geleistet hast, sondern den vollen Preis entrichtet, Herr, dann lass uns doch begreifen, dass wir gar keine Schuld mehr haben. Wenn ihr verschuldet wärt und jemand käme und würde die Schuld voll bezahlen und noch mehr mit Zins und Zinseszins. Und ihr würdet immer wieder hingehen zu der betreffenden Bank und würdet sagen, darf ich hier die Schuld ablösen? Ganz am Schluss würden die Leute am Schalter auch mit dem Kopf schütteln. Und würden sie sagen, werte Dame, werte Herr, haben Sie nicht begriffen, dass der Herr so und so schon damals hier so und so Ihre Schuld beglichen hat? Und dann sagen, ach so, herzlichen Dank. Und sie gehen. Und sie kommen wieder zurück nach einiger Zeit und stehen wieder am Schalter und möchten begleichen. Was sollten die Leute da denken? So unvernünftig sind wir als Gläubige. Wir wollen begleichen und begreifen nicht, dass einer beglichen hat, dass die Schuld gesühnt, die Sünde vergeben, dass der Preis bezahlt ist. Das ist göttliche Realität. Alles andere sind Lügenrealität. Und ihr wisst ja, dass es Menschen gibt, die auch ein Testament anfechten. So auf Erden gibt es das. Wenn irgendjemand stirbt und er macht ein Testament und das passt einigen anderen nicht, dann wird das Testament angefochten. Und dann gibt's eine Gerichtsverhandlung. Bei Gott kann nichts angefochten werden. Die Verhandlung, die Gerichtsverhandlung hat stattgefunden. Und unser Herr sprach, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabfallen sehen. Gar nicht so mit sachte, schön getragen, herunterkommend, sondern wie ein Blitz ist er vom Himmel herabgefallen. Wollen wir Gott und den göttlichen Realitäten doch Platz einräumen und sagen, treuer Herr, alles andere sind doch Lügenrealitäten, Sünde, Krankheit, Not und was immer alles sein mag. Das ist doch nicht der ewige Zustand, in dem wir sein werden. Sogar das Altern in unserem Leibe. Wir werden ja alles älter. Aber dieser Leib legt doch nur davon Zeugnis ab, dass dort schon ein Auferstehungsleib unser wartet. Das Zeitliche sind alles Lügenrealitäten. Das Ewige sind göttliche, wahrhaftige Realitäten, die nie begonnen und nie aufhören werden. Wo wollen wir unseren Stand einnehmen? Als der Herr Jesus Fleisch wurde, war er das Wort der Verheißung, das Gestalt annahm. Da war eine junge Frau, eine Jungfrau Maria, und es steht so schön geschrieben, sie glaubte, sie nahm das Wort der Verheißung an und auf. Sie glaubte. Und das Wort, das als Wortrealität in Form der Verheißung bestand, nahm dann Gestalt an, als geglaubt wurde, was die Verheißung des Wortes sagte. In diesem Satz, auch wenn er lang war, ist eigentlich alles zusammengefasst worden. So wie im Bräutigam das Wort der Verheißungen zusammengefasst wurde und göttliche Realität in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hier auf Erden Fleisch wurde, so muss es mit der Braut, mit dem Leibe Jesu Christi werden. Alle Verheißungen, die der Brautgemeinde gegeben worden sind, werden in denen, die glauben, zur Realität werden. Plötzlich haben wir nicht nur das Wort der Verheißung, wir merken, dass es in uns und durch uns Realität geworden ist. Könnt ihr das glauben? So wie Gott an dem Erlöser getan hat, so tut er an allen Erlösten. Sie sind eine Wortbraut, gezeugt durch denselben Geist Gottes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Göttliche Realität in Jesus Christus, dem Erlöser, göttliche Realität in allen Erlösten. in dem das Wort der Verheißung geglaubt und danach Gestalt annehmen kann. Uns hat Gott Macht gegeben, die wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. So steht es schon im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Allen, die an ihn glauben, gab er Macht, dass sie Kinder Gottes heißen sollen. Und der Herr sprach im Aussendungsbefehl: Ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes. Lasst uns von heute an die göttlichen Realitäten als Realitäten stehen lassen und alles Feindliche als schon vergangene, dem Ende preisgegebene Realitäten zu betrachten. Denn sie sind Lügenrealitäten. Satan selber ist ja aus seinem ursprünglichen Zustand herausgegangen. Er war ein Engel des Lichtes. Aber das alles, was er zu bieten hat, Tod, Sünde, Krankheit, Verderben und die Hölle, alles, was er zu bieten hat, ist vorübergehend. Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, ist in Jesus Christus erschienen, Realität geworden und hat uns zurückerkauft. Wir sind göttliches Eigentum. Und als göttliches Eigentum sind wir Realität als Söhne und Töchter Gottes. Wir brauchen uns im Grunde genommen mit dem Feind nicht mehr so auseinanderzusetzen, als habe die Verhandlung noch nicht stattgefunden. Wir können, ohne überheblich zu sein, mit gebeugtem Herzen, aber mit gläubigem Herzen sagen: Feind, du bist besiegt. Hölle, du bist überwunden. Sünde, du bist vergeben. Krankheit, du bist geheilt. Jesaja 53 gibt uns im Voraus die Garantie dafür. Er war verwundet um unsere Sünde willen, geschlagen und gemartert um unsere Missetat willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunde sind wir geheilt. Jesus Christus, göttliche Realität auf dieser Erde wandelnd. Du und ich, göttliche Realitäten, Söhne und Töchter Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Sollen wir ihn länger durch Unglauben betrüben? Nein, wir stellen uns auf die Seite Gottes und sagen: Herr, jetzt erkennen wir es. Du bist auf diese fluchbeladene und sündige Erde gekommen. Du bist sündlos gewesen, aber hast unsere Schuld und Sünde auf dich genommen. Du hast dich schlagen und martern lassen, und durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Herr, ich sehe jetzt, meine Erlösung ist göttliche Realität. Ich bin erlöst. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin dein. Und so gewiss du als Erlöser göttliche Realität bist, lass mich als erlöstes Gotteskind göttliche Realität werden. Paulus schreibt an die Römer, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. Ihr Lieben, Gott wird die Gemeinde, und ich spreche jetzt von der Brautgemeinde, dazu nutzen, um die letzten Verheißungen, die im Worte Gottes stehen, durch seinen Leib, der da ist, die Gemeinde, zur Realität zu machen, wie alle auf ihn bezogenen Verheißungen in ihm und durch ihn Realität geworden sind. Stand nicht geschrieben, Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Stand nicht schon im Propheten Jesaja geschrieben, er wird den Tod hinwegnehmen auf ewig. Hatte nicht David durch den Geist gesagt, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sehe. Waren nicht genügend Schriftstellen da? Jedes Wort Gottes wurde Realität, erfüllte sich bei der Geburt, im Leben Jesu, im Leiden Jesu, im Sterben Jesu, in seiner Grablegung, in seiner Fahrt zur Hölle, in seiner Auferstehung am dritten Tage, in seiner Himmelfahrt, in seiner Wiederkunft. Alles ist Erfüllung des Wortes Gottes und ist göttliche Realität in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, auch wir sind göttliche Realität. Denn ohne die Glieder ist er als Erlöser ja gar nicht vollständig. Alle Glieder gehören zum Haupt. Wenn wir nun sehen können, dass sich alles, was auf ihn geweissagt war, so hundertprozentig erfüllte. Und ich wiederhole, von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Gott ist aufgefahren unter Jauchzen, hat schon der Psalmist im Voraus geschrieben. An ihm, der selbst göttliche Realität war, erfüllte sich jede Verheißung, die als Wort Realität geschrieben und auf ihn ausgesprochen war. Jetzt zu uns. Denn das glauben wir ja alle. Jetzt werden wir aufgerufen, uns am Worte Gottes zu prüfen. Gott hat verheißen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, uns den Propheten Elia zu senden, um die Herzen der Kinder Gottes wieder zu dem Wort der Väter zurückzubringen. Ist die Verheißung göttliche Realität geworden? Amen. Gott hat die Verheißung schon erfüllt. Das war die Hauptverheißung, von der alle anderen noch ausstehenden Verheißungen abhängig sind. Erstmal muss die Hauptverheißung Erfüllung finden. Und in dieser Hauptverheißung finden dann alle anderen Verheißungen, die für die Gemeinde geschrieben stehen, ihre Erfüllung. Bis hin zur völligen Wiedererstattung alles dessen, was in der Urgemeinde vorhanden war. Gott hat in diesem prophetischen Zeitalter Licht geschenkt. Er hat mit uns geredet. Er hat seinen Knecht und Propheten gesandt, um uns aus der Finsternis herauszurufen und uns den erleuchteten göttlichen Weg zu zeigen. In ihm und wir sagen es ganz getrost, durch den Dienst Bruder Brenhims sind ja Schriftstellen erfüllt worden. Daher göttliche Realität. Alles, was Gott auf Erden tut, das tut er gemäß seinem Wort. Und noch steht in Amos 3, Vers 7 geschrieben, Gott tut nichts. Er offenbart den seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Halleluja! Das hat Gott getan. Gott wacht über seinem Wort. Für Gott ist das Wort schon Realität. Für uns, wenn wir es dann erfüllt sehen und Anteil daran haben, besteht der Segen darin, dass wir es nicht nur gehört haben als Verheißung, sondern dass uns gesagt werden kann, o selig seid ihr, die ihr geglaubt habt. So war es damals, so ist es jetzt. Wir haben es mit ewigen göttlichen Realitäten zu tun. Und wir selber werden durch die Erfüllung der göttlichen Verheißungen in unserem Leben eine lebendige, göttliche Realität. Söhne und Töchter Gottes. Und dessen brauchen wir uns doch nicht zu schämen. Von unserem Herrn steht geschrieben, er schämte sich nicht, uns seine Brüder zu heißen. Er hätte sich als der Heilige, als der Wahrhaftige, doch meiner und unser aller schämen müssen. Er schämte sich nicht. Im Gegenteil, er hat unsere Schande und unsere Schmach auf sich genommen. Ihr Lieben, wir schreiten jetzt in den Zeitabschnitt hinein, in dem Gott wiederum das Wort, das als Verheißung schon besteht, durch die Erfüllung in der Gemeinde und durch die Gemeinde zur göttlichen Realität werden lassen wird. Damit müssen wir uns jetzt vertraut machen. Es ist unmöglich, dass auch nur eine Verheißung unerfüllt bleiben sollte. Es ist unmöglich, dass Gott auch nur ein einziges Wort brechen könnte. Noch steht geschrieben, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und durch die göttliche Belehrung in dieser Zeit ist uns das Licht aufgegangen, denn die gleiche Salbung, die auf dem war, den Gott zu reden gebrauchte, ist auf denen, die da hören. Und Johannes schreibt, ihr braucht nicht, dass euch jemand belehre, denn ihr habt die Salbung empfangen. Und die Salbung wird euch über alles belehren. Und so wie die Salbung euch lehrt, so ist es recht. Was war geschehen? Gott hat die Propheten gesalbt. Sie wurden Götter genannt. Ihr könnt's im Psalm, ihr könnt's im Johannesevangelium im 10. Kapitel nachlesen. Menschen auf dieser Erde wandelnd und trotzdem göttliche Realitäten. Und der Herr selber spricht, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter. Und wenn diejenigen, an die das Wort Gottes erging, nicht erfüllt wurde, die nur als Kanal gedient haben, damit das Wort als Verheißung durch sie fließen konnte, wenn sie, die nur Träger dieses Wortes waren, schon als göttliche Realitäten angesprochen wurden, was soll dann mit denen sein, an denen und in denen und durch diejenigen, durch die sich das Wort erfüllt dass Männer Gottes unter der Salbung des Heiligen Geistes ausgesprochen haben. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Wir sind göttliche Realitäten. Das Wort Gottes ist an uns ergangen, in unser Herz hineingedrungen. Wir haben eine innere Zustimmung zu Gott und zu seinem Wort. Manchmal sitzen Menschen unter dem Worte mit einer kleinen inneren Auflehnung und dann geht's nicht. Selbst wenn jemand zum Herrn kam, musste er glauben. Er fragte immer, glaubst du, dass ich dir dieses tun kann? Und wenn die betreffende Person den Glauben erwiderte, war das Wunder schon geschehen. Heute in diesem Gottesdienst rechnen wir damit, dass göttliche Realitäten offenbar werden. Rettung an den Verlorenen, Heilung an den Kranken, Befreiung an denen, die vom Feind überwältigt sind. Satan ist eine besiegte Realität. Krankheit ist eine besiegte Realität. Also außer Kraft gesetzt. Ich wiederhole, wer hat wen verschlungen? Der Tod das Leben oder das Leben den Tod? Wer ist der eigentliche Sieger? Unser Herr, unser Erlöser. Und ich sage noch einmal, er fürchtete sich nicht, in die Hölle hinunterzugehen. Er ist doch Herr über Leben und Tod. Ist nicht alles durch ihn und zu ihm geschaffen worden? Es mögen Throne oder Herrschaften sein. Lies es doch nach. In Kolosser Kapitel 1, vielleicht von Vers 16. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen worden. Und er steht über allem und sollte in allem den Vorrang haben. Wollen wir beginnen, göttlich zu denken, in unserem Herzen zu sagen, treuer Herr, das stimmt. Du bist als Verheißung Realität geworden, bist unser, bist mein Erlöser geworden. Du hast den Preis bezahlt. Meine Erlösung ist eine göttliche Realität. Meine Vergebung. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin dein Eigentum. Habe ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, diese göttliche, im Fleisch offenbar gewordene Realität bekommen. Und durch ihn sind auch wir zu einer solchen göttlichen Realität geworden. Wie viele können das von euch verstehen? Manchmal sitzen wir da und ich frage mich, geht das Wort an uns vorüber oder trifft es uns? Mich hat dieser Gedanke tief bewegt. Und ich sagte, Herr, wenn ich's nur deinem Volke mitteilen könnte. Wir haben ja gelesen, versammle mir das Volk. Ich will sie meine Worte hören lassen. Dazu sind wir heute hier. Denn Gottes Worte sind göttliche Realitäten. Und Gottes Wort ist an uns ergangen. Göttliche Realität ist durch das Wort in dich und mich hineingekommen. Von Natur aus waren wir alle in Sünden. Eine Lügenrealität. Aber durch Gottes Erbarmen ist das Göttliche in uns hineingekommen. Jetzt sind wir zu einer göttlichen Realität geworden. Und eines Tages werden wir auch diese sterbliche Hülle ablegen und den Auferstehungsleib bekommen. Ihr Lieben, das wird nicht mehr lange dauern. Und dann ist das alles schon wieder göttliche Realität. Die Auferstehung wird in Kürze Realität sein. Die Entrückung wird in Kürze Realität sein. Wir werden unseren Herrn schauen und mit ihm zum Hochzeitsmahl des Lammes eingehen. Bei Gott ist jede Verheißung eine fest beschlossene Sache und damit schon Realität. Auch wenn wir noch darauf warten müssen, als David aussprach, dass der Heilige nicht die Verwesung sehen wird, war das schon göttliche Realität. Und dann wurde es in der Tat offenbar. Es war schon göttliche Realität. Jede Verheißung, die in der Bibel steht und der Gemeinde zugedacht und gegeben worden ist, ist bereits in den Augen Gottes göttliche Realität. Wie könnten wir von heute an anfangen, füreinander zu beten, dass Gott uns im Glauben stärken, dass er alle Zweifel hinwegnimmt und wir ihm voll und ganz vertrauen könnten. Versammle mir mein Volk. Ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie mich fürchten lernen. In der Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Da, wo Gott seinem Volke seine Worte hören lässt, möchte er, dass wir in Ehrfurcht vor ihm kommen. Und das ist nicht mehr als recht vor seinem Angesicht. Im Propheten Joel haben wir gelesen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde. Unser Herr betete, heilige sie in deinem Wort und in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gottes heiliges Wort ist göttliche Wahrheit. In dieser göttlichen Wahrheit wird die Gemeinde geheiligt. Versammle mir mein Volk. Lass sie meine Worte hören, damit sie mich fürchten, solange sie auf Erden leben. Versammle das Volk. Heilig die Gemeinde. Wir können uns selber nicht heiligen, geschweige die Gemeinde. Aber Gott hat eine bestimmte Ordnung. Er hat sein Wort, sein heiliges Wort in seine Gemeinde gesandt, damit seine Gemeinde in dem Wort der Wahrheit geheiligt werde. Das ist Sinn und Zweck des Redens Gottes und der Offenbarung seines Wortes mit allen Verheißungen in dieser Zeit. Versammle das Volk, heiligt die Gemeinde, ruft die Greise zusammen, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Der Herr heiligt seine Gemeinde, die sein geoffenbartes Wort als göttliche Wahrheit in dieser Zeit im Glauben, im Herzen aufnimmt. Das ist die Gemeinde, die in Wahrheit geheiligt wird. Alles andere sind eigene Anstrengungen. Und dann heißt es trotzdem im Gebet: Herr, verschone dein Volk und gib dein Erbe nicht der Schande preis. Das ist auch unser Gebet. Der heilige Gott müsste mich und vielleicht manche andere hinwegtun. Und dennoch steht geschrieben: Verschone, Herr, dein Volk und gib dein Erbe nicht der Schande preis, damit man unter den Heidenvölkern nicht sagen kann: Wo ist nun ihr Gott? Sie sollen sehen, dass Gott eine Gemeinde auf Erden hat, zu der er redet, die sein Wort hört und glaubt, eine Gemeinde als göttliche Realität, als Offenbarungsstätte Gottes hier auf dieser Erde. Das möchte Gott in diesen letzten Tagen in Gnaden mit und durch uns alle verwirklichen. Die letzten noch ausstehenden Verheißungen sollen göttliche Realität durch die Gemeinde werden. Christus Jesus, der Sohn Gottes, unser Herr und Erlöser, göttliche Realität in Menschengestalt, alle Söhne und Töchter Gottes, die erlöst sind durch das Blut des Lammes, sind Kinder Gottes und damit kleine göttliche Realitäten. Dieses Wort oder dieser Begriff mag uns im Moment ein wenig neu sein. Mir ist er kostbar. So wie mich mein irdischer Vater nicht verleugnen kann, ich stehe ja schließlich als Realität seiner Zeugung da. Wie kann der himmlische Vater uns, die wir aus Gott geboren worden sind, wie kann er dich oder mich verleugnen? Er kann es nicht. Wir stehen da als göttliche Realitäten, Söhne und Töchter Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Er spricht: Selbst wenn wir untreu würden, so kann er es nicht, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Würde er uns verleugnen, würde er schlussendlich sich selber verleugnen und seinem eigenen Zweck zuwiderhandeln. Und das tut Gott nicht. Im Gegenteil, er vollendet sein Werk. Die Geburt Jesu, sein Leben, sein Leiden, sein Dienst, sein Sterben, seine Grablegung, seine Höllenfahrt, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, alles göttliche Realitäten. Darüber brauchen wir auch mit dem Teufel nicht mehr zu verhandeln. Wir brauchen es nur im Glauben auszusprechen. Satan, du bist ein Lügner. Du bist der Vater der Lüge. Und wenn er spricht, dann lügt er. Wenn Gott spricht, dann redet er die Wahrheit. Wir brauchen uns nur noch in der richtigen Einstellung zuerst Gott nahen und dann mit Gott dem Feinde, und schon wird der Herr uns zum Sieg verhelfen. Nicht nur Realitäten an Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Jede der Gemeinde gegebene Verheißung, die im Worte Gottes geschrieben steht, ist schon als Verheißung göttliche Realität, muss aber in der Gemeinde und durch die Gemeinde verwirklicht werden. Und dann haben wir göttliche Realität unter uns, in uns und um uns herum. Wie an Christus, dem Erlöser, so an allen Erlösten erfüllt sich dasselbe Wort Gottes. Der gleiche Mund hat gesprochen. Es ist nur eine Bibel, die wir haben, und die ist Gottes Wort. Heute und in Zukunft wollen wir Gott durch Glauben ehren und einfach sagen, Herr, wir sind das, was du aus uns gemacht hast. Was die Sünde, was der Teufel aus uns gemacht hat, sind Lügen, Realitäten. Das, was Gott aus uns gemacht hat, ist göttliche, ewig gültige und bleibende Realität. Es wird eine Zeit geben, wo der Satan in den feurigen Pfuhl geworfen sein wird, in den Feuersee. Der Tod und alles wird hineingeworfen. Und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Dann sehen wir nur noch göttliche Realitäten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Gibt's eine größere Botschaft? Gibt es ein anderes Evangelium? Nein, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, soll allen Söhnen und Töchtern Gottes zu einer Gotteskraft werden und Erfüllung finden zur Ehre Gottes und damit Realität werden aus Gnaden. Amen. Amen. Wollen im stillen Gebet vor Gott verharren, die Augen schließen, die Herzen öffnen. Ihr Lieben, wir haben es mit zwei Realitäten zu tun. Wir haben es mit dem Sündenfall, mit allen menschlichen Versagen, bis hin zum Tod und der Hölle, die wir verdient haben, zu tun. Wir können diese Realitäten nicht leugnen. Sie sind da. Alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, sie sterben. Denn so steht's in Hebräer 9. Vers 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das sind alles Realitäten. Und diesen Realitäten steht die göttliche, die wahrhaftige, die ewig gültige Realität gegenüber. Heute sollt ihr die göttliche Realität erleben. Heute will sich Gott durch sein Wort, das als Verheißung in unser Herz hineinkommt, in Wahrheit bestätigen und es zur Realität machen. Während wir die Häupter geneigt haben und die Augen schließen, möchte ich fragen, ob einige hier sind, die nur die eine Realität kennen und die gerne in die göttliche Realität durch Golgatha hinein versetzt werden möchten. Wenn ihr wollt, dass Gott sich in eurem Leben offenbart und ihr Vergebung der Sünden und der Schuld bekommt und ewiges Leben, dann heb doch jetzt die Hand, damit wir für euch beten können. Dankeschön, Dankeschön, danke, 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 danke. Gott segne euch. Vielleicht sind noch einige da. Ihr Lieben, so wie das Leben Realität ist, so ist auch der Tod Realität. Auch auf der negativen Seite sind die Dinge Realität. Wer dem Verderben entrinnen möchte und wer nicht verloren sein will, der muss gerettet werden. Liebes, teures Herz, der Herr ruft dich heute. Komm, komm zu ihm und du wirst aus der Lügenrealität, die dich ins Verderben hineinziehen wird, herauskommen. Und du wirst in die göttliche Realität hineinkommen, die dich schlussendlich hinaufnehmen wird in die Herrlichkeit Gottes. Ist noch jemand, der sein Leben Gott weihen möchte, dann hebt doch kurz die Hand. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Gott segne euch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Treuer Gott, dein Volk ist hier versammelt, nicht um Menschenworte zu hören, sondern die Worte Gottes. Treuer Herr, habe Dank, dass deine Geburt, dein Leben, dein Sterben, deine Auferstehung, deine Himmelfahrt, alles sind göttliche Realitäten. Treuer Herr, wir kommen gemeinsam zu dir mit allen, die ihre Hände erhoben haben. Treuer Gott, rette sie, rühre sie an im tiefsten Inneren ihrer Seele. Lass dein Wort in sie hineinfallen. O Gott, wirke Reue, wirke Buße, Umkehr zu dir im lebendigen und wahrhaftigen Herr. Du hast für uns gelitten, du bist gestorben, du hast dich martern und schlagen lassen, wurdest verwundet, um unserer Missetaten willen, geschlagen um unsere Sünden willen. Herr mein Gott, niemand wurde so behandelt wie du. Man hat dich bespien, ach mein Erlöser, du Haupt voll Blut und Wunden, voll Spott und voller Hohn. Herr, du König aller Könige, wir kommen aus der Lügenrealität heraus, in die wahrhaftige göttliche Realität durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Heiland, wir stützen uns dabei auf das Wort, das du in Johannes 5, 24 ausgesprochen hast, dass wer an dich glaubt, vom Tode in das Leben hinübergegangen ist und nicht mehr in das Gericht kommt. Herr, wir bitten für alle, nimm sie an, vergib alle Schuld und Sünde, kröne mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Treuer Gott, möchte es dir an uns allen und mit uns allen gelingen, dein Wort, deine Verheißungen zur Realität zu machen. Halleluja. Amen.